Ja, wir sind beim Finale unserer Adventsgottesdienstreihe angekommen. Und das Schöne an diesem Jahr ist, dass der vierte Advent und Heiligabend auf einen und denselben Tag fällt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute an diesem heiligen Tag zu euch eine Predigt halten darf. An diesem heiligen Tag, an dem auf der ganzen Welt Weihnachten gefeiert wird. Wir alle wissen ja, dass es an Weihnachten eigentlich um mehr geht als um Tannenbäume, leckeres Essen, Weihnachtslieder und viele Geschenke. Wir wissen, dass es einen wichtigeren Grund dafür geben muss, warum weltweit in mehr als 160 Ländern Weihnachten gefeiert wird. Wir wissen, dass es um die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, geht, den wir mit diesem Fest ehren, feiern und bezeugen wollen. Und aufgrund dieses besonderen Festes möchte ich mich heute mit dem Thema Glauben widmen. Wir Prediger haben ja für die Reihe der Adventsgottesdienste verschiedene Gedichte und Lieder zugeteilt bekommen. Letzte Woche hatte der Karl so toll dieses Gedicht von Erich Kästner vorgesungen. Und ich habe meine Tochter Estella gebeten, auch uns ein Gedicht von Erich Kästner vorzulesen mit dem Titel Dezember.
Erich Kästner, Dezember. Das Jahr ward alt, hat dünnes Haar, ist gar nicht sehr gesund. Kennt seinen letzten Tag, das Jahr, kennt gar die letzte Stund. Ist viel geschehen, ward viel versäumt, ruht beides unterm Schnee. Weiß liegt die Welt, wie hingeträumt, und Wehmut tut halt weh. Noch wächst der Mond, noch schmilzt er hin, nichts bleibt und nichts vergeht. Ist alles wahr, hat alles Sinn, nützt nichts, dass man's versteht. Und wieder stapft der Nikolaus durch jeden Kindertraum, und wieder blüht in jedem Haus der goldengrüne Baum. Warst auch ein Kind, hast selbst gefühlt, wie heut Christbäume blühen. Hast nun den Weihnachtsmann gespielt und glaubst nicht mehr an ihn. Bald trifft das Jahr den 12. Schlag. Dann dröhnt das Erz und spricht, das Jahr kennt seinen letzten Tag, aber du kennst deinen nicht.
Na siehst du, hast doch ganz toll gemacht. Wenn wir das Gedicht so hören, dann stimmt es uns nachdenklich. Weil es redet davon, dass sowohl das Geschehene als auch das Versäumte unterm Schnee begraben liegt. Nun, leider haben wir zurzeit keinen Schnee zu liegen, aber wir verstehen, was hier gemeint ist. Was geschehen ist, ist geschehen und lässt sich nicht mehr rückgängig machen. An welche Geschehnisse denkst du, wenn du an dieses Jahr zurückdenkst? Gab es etwas, das du im Glauben getan hast? Gab es Wunder in diesem Jahr? Weil da, wo Glauben herrscht, da geschehen auch Wunder. Welches waren deine Wunder in 2017? Erzähle sie weiter, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. An welche Versäumnisse denkst du, wenn du an dieses Jahr denkst? Gab es etwas, wofür du keinen Glauben hattest und deshalb auch nichts gewagt hast, bei dem du denkst, hätte ich doch nur mehr Glauben gehabt? Dann bleibt dir nur die Hoffnung, es in Zukunft besser zu machen, wenn Gott dir eine Gelegenheit dazu gibt. In dem Gedicht wird das Jahr als ein ungesunder Mensch mit dünnen Haaren beschrieben. Ein Mensch, der bereits seinen letzten Tag kennt. Wir kennen unseren letzten Tag nicht. Wir wissen nicht einmal, was morgen ist oder was nächstes Jahr sein wird. Uns bleibt nur der Glaube. Dann beschreibt das Gedicht den Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Kinder glauben. Kinder glauben sogar an den Weihnachtsmann. Als ich noch ein Kind war, hatten meine Eltern mit unserem Nachbarn Herrn Steiner verabredet, dass er den Weihnachtsmann spielt und uns Geschenke vorbeibringt. Und dann war es soweit. Er kam an Heiligabend am Abend vorbei und klopfte laut an die Tür. Und meine Mutter schaute mich an und sagte, Jan, ich glaube, der Weihnachtsmann ist da. Magst du ihm nicht die Tür aufmachen? Und was tat ich? Ich rannte mein Zimmer, schloss mich ein. Weil ich hatte Angst. Ich hatte Angst und ich dachte mir, ist das wirklich der Weihnachtsmann? Wir Christen glauben nun nicht mehr an den Weihnachtsmann. Aber wir glauben an Jesus, unseren Herrn und Gott. Deshalb feiern wir Weihnachten. Diesen einen Weihnachtsmann gibt es nicht. Aber Jesus gibt es wirklich. Ihn kann jeder ganz persönlich erleben. Die Voraussetzung dafür ist Glauben. Der Titel für den Gottesdienst heute ist ja Dezember. Was bleibt? Was zählt wirklich? Meine Antwort auf diese Frage ist, unser Glaube in Jesus bleibt und zählt wirklich. Unser Glaube macht am Ende all den Unterschied aus. In der Bibel sehen wir, dass unser Glaube wertvoller als das reinste Gold sein kann. So steht es geschrieben. Und ich möchte heute eine kleine Bibelstudie mit euch zum Thema Glauben machen und mit einem einfachen Satz beginnen, den mal der Prophet Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus zu einem König gesagt hat. Er sagte zu dem König Ahas, dem König von Juda, dem Südreich Israels, im Jesaja 7, 9b, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ein einfacher Satz, der so aussagekräftig ist. Man kann den Satz auch so übersetzen, wenn ihr nicht vertraut, so werdet ihr keinen Bestand haben. Und das, was damals für den König und sein Volk galt, gilt genauso auch für uns heute. Ohne Glauben können wir vor Gott nicht bestehen. Wir werden keinen Fortbestand haben. Und das gilt vor allem für das ewige Leben. Alles, was am Ende zählen wird, ist, ob du zu Lebzeiten geglaubt hast oder nicht. Es geht um Leben und Tod. Deshalb war der Glaube damals so wichtig und deshalb ist der Glaube auch heute noch so wichtig. Und dann, wenige Verse später, ab Vers 13, sagt Jesaja: Wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Jesaja prophezeite ein Zeichen, das in der Zukunft in Erfüllung gehen sollte. Er kündigte die Geburt des Immanuels an. Und der dann tatsächlich 750 Jahre später von einer Jungfrau geboren wurde. Jesaja kündigte Jesus an. Wie komme ich darauf? Woher weiß ich, dass Jesus hier gemeint war? Na, ganz einfach, aufgrund der Weihnachtsgeschichte, die wir zum Beispiel in Matthäus 1 lesen können. Ich lese mal vorab Matthäus 1, Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du dem Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesus ist Immanuel. Und dieser hebräische Name bedeutet, Gott ist mit uns. Er ist das Zeichen für alle Menschen. Er soll allen Menschen helfen, zum Glauben zu kommen. Alle Menschen sollen erkennen, Gott ist mit uns. Nun leben wir ja heute 2000 Jahre nach Jesus. In einem Land, in dem der Glaube als etwas Mysteriöses gesehen wird. Als etwas für nur wenige Menschen oder schwache Menschen, die sich an etwas festhalten müssen. Die Menschen setzen ihren Glauben lieber in andere Dinge. Sie setzen ihren Glauben lieber in Geld, Erfolg, Ansehen, Schönheit, Bildung oder eigene Talente. Und wir können uns davon beeinflussen lassen. Wir sehen, dass es einen Unterschied im Leben von anderen Menschen macht. Also denken wir, es wird auch einen Unterschied in unserem Leben machen. Und wir denken dann, wenn ich doch nur genug Geld hätte, dann hätte ich keine Probleme mehr. Ist es wirklich so? Natürlich nicht. Es fühlt sich vielleicht so an, dass wir dann in Sicherheit wären. Aber egal, ob man 10, 10.000 oder 10 Millionen Euro auf dem Konto zu liegen hat, man wird immer denken, es ist nicht genug. Wenn ich doch nur noch mehr hätte, dann hätte ich wirklich keine Probleme mehr. Reiche Menschen sind nicht glücklicher. Eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Untersuchungen zeigen klar, dass arme Menschen glücklicher sind als reiche Menschen. Na klar, reiche Menschen haben auch viel mehr Dinge, um die sie sich kümmern und sorgen. Und doch denken wir intuitiv, dass Geld uns glücklich macht. Ich ertappe mich selber immer wieder bei diesem Gedanken. Ich habe in meiner Jugend viele Jahre Fußball gespielt in verschiedenen Vereinen. Und zwei meiner damaligen Mannschaftskameraden sind dann wirklich Profifußballer geworden. Mein bester Freund sogar hat es geschafft und er hat dann sogar 2002 bei der WM in Japan und Südkorea mitgespielt. Sein Name ist Carsten Ramelow. Und manchmal treffe ich alte Freunde wieder und wir reden so über die guten alten Zeiten. Und ein Satz, der immer wieder fällt, ist, ja, der Carsten Ramelow, der hat's geschafft. Und ich merke, wie mich mittlerweile dieser Satz nervt. Weil was hat denn dieser Carsten Ramelow geschafft? Mancher würde jetzt sagen, naja, er hat ausgesorgt und er braucht nie wieder arbeiten gehen. Das ist falsch. Das ist ein Mythos. Ich habe neulich gelesen, dass nur 10% aller Profifußballer so viel Geld verdienen, dass sie denn bis zur Rente oder ab der Rente oder wie auch immer nie mehr arbeiten müssen. Und selbst wenn sie dann wirklich nicht mehr arbeiten müssen, ist das, was sie am Ende so glücklich macht? Aber angenommen, sie sind dann in ihrem Reichtum und in ihrer Arbeitslosigkeit so glücklich, sie werden trotzdem eines Tages vor Gott stehen und sich verantworten müssen. Und was dann zählen wird, ist nicht, wie reich, berühmt oder glücklich sie gewesen sind. Auch nicht, ob sie jedes Jahr Weihnachten gefeiert haben. Sondern was dann zählen wird, ist, ob sie an Jesus geglaubt hatten und ob sie eine persönliche Beziehung mit ihm gehabt hatten. All ihr Reichtum wird sie nicht retten können. Jeder von uns ist nackt in die Welt gekommen und wird sie auch nackt wieder verlassen. Aber es muss nicht nur Reichtum sein. Wir können unser Vertrauen auch in unser Aussehen setzen. Wir können denken, wenn ich doch nur besser aussehen würde, dann wäre ich glücklich. Wenn ich doch nur eine glattere Haut hätte. Oder wenn ich 10 Kilogramm weniger wiegen würde. Oder wir Männer, wenn ich doch nur ein Waschbrettbauch oder ein Sixpack hätte. Dann wäre ich richtig glücklich. Und wir sehen, dass Menschen, die so denken, vielleicht besser aussehen. Aber sie sind auf keinen Fall glücklicher. Ihre Beziehungen sind nicht besser. Ihre Ehen halten nicht länger. Ihre Kinder sind nicht glücklicher. Und auch ihren Familien geht's nicht besser. Oder wir können denken, wenn ich doch nur einen Uni-Abschluss hätte, dann wäre ich erfolgreicher und glücklicher. Viele Menschen haben einen Uni-Abschluss und sind doch nicht glücklicher. Einige Uni-Absolventen haben nicht mal einen entsprechenden Job. Und vielleicht denkst du jetzt, Moment mal, Jan, sind all diese Dinge etwa unwichtig? Nein, sie sind wichtig. Aber sie machen am Ende keinen großen Unterschied in deinem Leben. Egal, ob du ein Superstar, eine Beauty-Queen oder ein Professor an der Uni bist, in Gottes Augen macht das dich nicht wertvoller. Was dich aber wertvoller macht, ist dein persönlicher Glaube. Und er befähigt dich außerdem, große Herausforderungen in deinem Leben zu überwinden. Und es werden große Herausforderungen in deinem Leben kommen. Wir bleiben mal bei dem Propheten Jesaja und lesen Kapitel 43 weiter. Verse 2 bis 4. Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können, denn ich bin der Herr, dein Gott. Auch wenn es sich manchmal in unserem Leben so anfühlt, als müssten wir durch reißende Ströme und Feuer hindurch. Gott ist viel größer als jeder Tsunami oder jeder Waldbrand in unserem Leben. Er kann uns machen, dass das alles uns nichts anhaben kann. Aber wir müssen ihm vertrauen und treu an ihm festhalten. Wir schauen uns mal eine weitere Prophezeiung aus ein Jahrhundert später an, von dem Propheten Habakuk, der Folgendes über das Thema Glauben prophezeite. Habakuk 2, Vers 4. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wer stolz ist und lieber seine eigenen Wege geht, der wird keine Ruhe in seinem Herzen finden. Wenn du keine Ruhe hast, dann könnte es an deinem Stolz liegen, weil dein Stolz hindert dich daran, zu glauben und Ruhe zu bewahren. Wer hingegen glaubt, der wird Ruhe finden und vor Gott sogar als gerecht dastehen. Und jeder Mensch kann glauben. Wenn du glaubst, dass Gott bei dir ist und dir in schwierigen Situationen helfen wird, dann wirst du Ruhe und Glauben bewahren. Dann kannst du durch die schwierigen Situationen hindurchschauen oder sogar über sie hinwegschauen und sie überwinden. Und wer weiß, vielleicht brauchst du diese schwierigen Situationen, um in deinem eigenen Glauben zu wachsen. Aber die Person, die keinen Glauben hat, die gibt schneller auf und erreicht deshalb das Ziel nicht. Gottes Ziel für uns ist nicht, dass wir hier auf der Erde immer glücklich sind, sondern er will, dass wir an ihn glauben und mit ihm in Ewigkeit leben. Dann werden wir vollkommen glücklich sein. Das ewige Leben bei Gott ist das Ziel unseres Glaubens. Und damit Gott dieses Ziel bei uns erreicht, muss er uns manchmal vielleicht sogar unglücklich machen. Das kann zum Beispiel heißen, dass unsere Wünsche und Träume nicht in Erfüllung gehen. Dann darfst du aber nicht aufgeben, weil du sonst das Ziel nicht erreichst. Dein Glaube soll dir helfen, standhaft zu bleiben und das Ziel des ewigen Lebens zu erreichen. Ich habe mich gefragt, was genau der Begriff Glauben im biblischen Sinne eigentlich bedeutet. Im hebräischen Urtext des Alten Testaments ist das Wort für Glauben Emunah. Und Emunah bedeutet im ursprünglichen Sinn weit mehr, als nur der Tatsache zuzustimmen, dass es einen Gott und Schöpfer geben muss. Emunah bedeutet nicht nur Glauben und Vertrauen, es bedeutet treu, beständig und vertrauenswürdig gegenüber einer Person zu sein, also in einer Beziehung. Es geht also bei diesem Glauben weniger um Wissen von Wahrheit und Theorie, sondern vielmehr um eine Beziehung, um Vertrauen in eine Beziehung, um ein Festhalten und Treusein in einer Beziehung. Es geht dabei um eine wechselseitige Beziehung zwischen Gott und Mensch. Es geht sogar um eine Freundschaft. Es heißt, seinen Glauben ganz in eine Beziehung zu setzen und aus dieser Beziehung heraus sogar zu leben und seinen Glauben zu schöpfen. Und das passt ja zu dem, was Habakuk gesagt hat. Weil er sagte, der Gerechte wird aus Glauben leben. Emunah kommt aus dem hebräischen Wortstamm Amon. Und Amon bedeutet fest, sicher und zuverlässig sein. Unter anderem geht aus diesem Amon auch der Begriff Amen hervor. Diesen Begriff kennen wir alle sehr gut aus unserem christlichen Sprachgebrauch und verwenden diesen häufig, wenn wir etwas abschließend bekräftigen wollen, zum Beispiel unsere Gebete. Amen heißt, das steht fest. So sei es. Es geht also nicht nur darum, an Gott zu glauben, sondern vielmehr darum, ihm zu vertrauen und fest an dieser Beziehung festzuhalten. Das heißt natürlich auch, seinen Boten und Zeugen zu vertrauen, die er gesandt hat. Das heißt, rechtschaffen und heilig zu leben und vor allem seiner Liebe zu vertrauen. Aber nochmal zurück zu diesem Wort Emunah. In diesem Wort Emunah steckt das Wort Emun. Wir sehen ja, dass ein ganzes Spektrum von Begriffen aus diesem Wort abgeleitet werden kann. Und es zeigt auch, wie tief dieses Wort ist. Emun bedeutet Handwerker. Und das finde ich interessant. Weil ein Handwerker ist so sicher und fest in seinem Wissen und seiner Fertigkeit, dass er das durch sein Tun zeigt. Ich habe auf Arbeit einen Kollegen, der ein exzellenter Handwerker ist. Und fachlich total top, er ist fleißig, hilfsbereit und alle gehen zu ihm hin, wenn sie Fragen haben. Und auch mir hat er schon das eine oder andere Mal mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und was ich bei ihm so besonders finde, ist seine Ausstrahlung. Er strahlt totale Zuversicht aus und ist immer lösungsorientiert. Ich denke, es ist kein Zufall, dass Jesus Handwerker war. Er war Zimmermann, er verstand etwas von seinem Handwerk. Was zeichnet einen guten Handwerker aus? Ein Handwerker hat einen Plan. Er weiß, was er tut. Er arbeitet an etwas und er führt es zu Ende. Er kreiert etwas Handfestes. Jesus arbeitet an uns. Er möchte, dass wir fest im Glauben werden. Wir sind sein Werk. So steht es auch im Epheser 2, Vers 10. Da steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir sind Gottes Werk. Er hat uns geformt und er formt nun unseren Glauben. Er hat die guten Werke vorbereitet, dass wir sie im Glauben vollbringen sollen. Echter Glaube spiegelt sich in den Taten wider. Und ich wünschte, es wäre mit unserem Glauben so wie mit dem Motoröl im Auto, dass wir unseren Glauben einfach mal so prüfen oder messen könnten. Ja, wie viel Öl ist da noch drin? Wie viel Glaube ist noch in meinem Herzen? Auch wenn wir unseren Glauben nicht so messen können. Ich denke, wir wissen genau, wenn unser Glaube schwach ist. Wir merken das. Wir haben dann schlechte Einstellungen gegenüber anderen. Wir fallen in alte Gewohnheiten zurück, vielleicht sogar alte Sünden. Wir sind dann nicht mehr begeistert. Wir sind dann nicht mehr gerne mit Geschwistern zusammen. Wir lesen dann nicht mehr gerne in der Bibel und beten nicht mehr gerne. Wenn es uns so geht, müssen wir zu Gott gehen und wieder auftanken. Wir müssen einen neuen Glauben auftanken. Das ist zumindest, was Jesus tat. Das sehen wir in Matthäus 14, 23. Da steht, und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Jesus selber suchte immer wieder die Nähe zu Gott. Er wollte auftanken. Er zog aus dieser Beziehung mit Gott seinen Glauben heraus. Das tust du, wenn dir dein Glaube wichtig ist. Das tust du, wenn du merkst, dass dein Glaube vielleicht schwächer wird und abnimmt. Oder wenn du dich geistig gesehen müde fühlst. Aber wir müssen uns nicht diesen perfekten Jesus anschauen. Wir können uns auch andere unvollkommene Glaubenshelden in der Bibel anschauen, wie zum Beispiel Petrus. Petrus ist einer meiner Glaubenshelden. Sein Glaube war so besonders und basierte weniger auf Wissen, sondern vielmehr auf der Beziehung, die er mit Jesus hatte. Er hatte ein echtes Vertrauen in Jesus. Petrus ist jemand, den man einfach lieben muss. Wahrscheinlich wurde keiner der Jünger öfter zurechtgewiesen als Petrus. Wahrscheinlich hatte keiner der Jünger mehr Fehler gemacht als Petrus. Petrus ist wie jemand in der Klasse, der sich meldet und Fragen stellt, die sich keiner traut zu fragen. Petrus ist derjenige, der ausspricht, was alle denken, aber keiner sagt. Petrus war sicher impulsiv und emotional. Und er hatte, wie wir alle, seine Lektionen zu lernen. Aber seine Beziehung zu Jesus war so besonders. Und in diese Beziehung steckt er all seinen Glauben. Eine Situation, in der wir seinen Glauben auf eine erstaunliche Art und Weise sehen, ist in Matthäus 14 ebenfalls beschrieben. Und wir lesen mal weiter, ab Vers 24. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Jesus lief übers Wasser. Und wie krass ist das denn? Die Jünger hatten sowas noch nie gesehen. Wer von uns überhaupt hat jemals sowas gesehen? Noch nie hat jemand sowas gesehen. Und die Jünger waren total geschockt. Sie hatten Angst. Sie dachten, es wäre ein Gespenst. Angst ist eine natürliche Reaktion. Wir alle haben Ängste. Wir alle haben Befürchtungen, von denen die meisten nie eintreffen. Wir verschwenden viel Zeit und Energie mit unseren Ängsten. Das Gegenteil von Glauben ist nicht Zweifeln, sondern es sind unsere Ängste. Ängste blockieren uns. Sie lassen uns erstarren. Sie machen uns inaktiv und ineffektiv. Der Glaube hingegen hilft uns, unsere Ängste zu überwinden und verrückte Sachen zu tun. Wie wir hier in den folgenden Versen am Beispiel von Petrus sehen können. Wir lesen mal weiter ab Vers 28. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Wir sehen, wie Petrus im Glauben aus dem Boot heraus aufs Wasser steigt. Stell dir das mal vor. Erst den einen Fuß, dann den anderen Fuß und dann das ganze Körpergewicht auf dem Wasser. Wow! Das war definitiv eine Wow-Szene. Das waren keine Special Effects. Hollywood gab es damals noch nicht. Es war auch kein Trick. Es lag auch nicht daran, dass die Ebbe kam und er auf einer Sandbank laufen konnte oder so. Sondern es lag an seinem Vertrauen in Jesus. Und er machte Glaubensschritte. Wir können Petrus kritisieren oder uns über ihn lustig machen, aber welcher Jünger ist jemals auf dem Wasser gelaufen? Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagte, komm. Beim Glauben geht es darum, was wir denken. Beim Vertrauen geht es darum, was wir tun. Und im Jakobus steht, dass ein Glaube ohne Werke ein toter Glaube in sich ist. Ein lebendiger Glaube hingegen zeigt sich in den Werken, die man tut und in den Entscheidungen, die man trifft. Und Gott war uns da ein Beispiel, weil er hatte Glauben für uns. Er kam als Mensch auf diese Erde, in diese Welt, weil er uns nicht aufgeben wollte. Wir sind ihm so wichtig. Er hat uns seinen Glauben in Form einer Menschengestalt gezeigt. Und das ist sogar viel mehr als nur ein Wow. Die einzige Definition, die wir in der Bibel zum Thema Glauben finden, ist im Hebräer 11, 1 bis 2. Ich lese mal vor, was da steht. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Hier ist von einer unsichtbaren Wirklichkeit die Rede. Wir Menschen haben ja sensorische Fähigkeiten, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen. Wir haben Sinne, mit denen wir sie wahrnehmen. Mit unseren Augen zum Beispiel können wir sichtbare Dinge sehen. Wir können sie wahrnehmen und wir sind dann überzeugt, dass sie wirklich existieren, dass sie real sind, weil wir sie ja sehen können. Mit unserem Glauben können wir unsichtbare Dinge sehen. Wir können die geistige Realität erkennen. Und dann ist in dieser Bibelstelle von den Vorfahren die Rede. Hier mal ein paar Fakten zu diesen Vorfahren. Moses hatte gestottert. David hatte eine zu große Rüstung. Markus hatte Paulus verlassen. Rahab war eine Prostituierte. Hoseas Frau auch. Jakob war ein Lügner. David hatte eine Affäre. Salomon war zu reich. Jesus war zu arm. Abraham war zu alt. David war zu jung. Petrus hatte Angst vor dem Tod. Lazarus war tot. Johannes war selbstgerecht. Paulus hatte die Gemeinde verfolgt. Moses war ein Mörder. Miriam war eine Klatschtante. Gideon und Thomas waren voller Zweifel. Jeremia war deprimiert und selbstmordgefährdet. Elia war ausgebrannt. Johannes war ein Großmaul. Timotheus hatte Geschwüre am Körper. Noah hatte Alkoholprobleme. Und so weiter und so fort. Und ich könnte die Liste noch fortführen. Aber eine Sache hatten sie alle gemeinsam. Sie glaubten und vertrauten Gott und sind dadurch für uns Vorbilder geworden. Wir können so viel von ihnen lernen, wenn wir auf das Gute in ihnen schauen, wenn wir auf ihren Glauben achten. Und mich ermutigt so sehr, dass keiner von ihnen, außer Jesus natürlich, perfekt war oder die perfekten Lebensumstände hatte. Und ich glaube, da ist für jeden von uns mindestens einer dabei, mit dem man sich gut identifizieren kann. Und dann im Vers 6 heißt es, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich denke, jeder von uns möchte Gott gefallen. Wir wollen auch Gott Freude bereiten. Mit Glauben ist das möglich. Wenn wir nun heute an die Geburt Jesu denken, dann kommen wir nicht drum herum, auch an seinen Tod zu denken. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl zu uns nehmen und auch an seinen Tod denken. Weil wir verstanden haben, dass er an uns glaubt und dass er uns liebt. Jetzt liegt es an uns, auch an ihn zu glauben und ihn zu lieben. Nimm dir fürs neue Jahr vor, in deinem Glauben zu wachsen und eine noch engere Beziehung zu Jesus zu haben. Nimm dir vor, Glaubensschritte zu machen. Dann wirst du Wunder erleben und große Herausforderungen in deinem Leben überwinden. Wenn du zwar glaubst, dass es ihn gibt, aber noch keine echte Beziehung mit ihm hast, ist das vielleicht dein nächster Glaubensschritt. Baue eine Beziehung mit ihm auf. Komm aus dem Boot heraus und steig aufs Wasser. Dann wirst du Wunder erleben und sehen, dass es möglich ist mit Jesus. Du kannst dann wie Petrus beten und sagen, Gott, wenn du es bist, dann hilf mir, zu dir zu kommen. Er wird dir helfen, so wie er Petrus geholfen hat und so vielen von uns geholfen hat. Wir alle mussten aber Glaubensschritte gehen, oder? Wenn du schon ein Jünger bist, dann frag dich ehrlich, wie groß momentan dein Glaube ist. Bist du immer noch bereit, aufs Wasser zu steigen und verrückte Sachen für Gott zu tun? Jesus ist mit dir. Er ist Immanuel. Lass uns jetzt im Abendmahl Jesus dafür danken, dass wir eine vertrauensvolle, feste Beziehung mit ihm haben dürfen und aus dieser Beziehung heraus sogar im Glauben leben dürfen und dass dieser Glaube sogar uns gerecht macht vor Gott. Ich wünsche euch allen und euren Familien frohe, besinnliche Weihnachtstage und viel Glauben fürs neue Jahr, weil unser Glaube ist alles, was wir am Ende haben. Er lebt, er bleibt und er zählt am Ende wirklich. Amen.